ARD. SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Lesen lassen. Verlieren wir die Lust am Buch? Dazu lädt sie Michael Köhler ein am Mikrofon. Unser Titel ist ein bisschen doppeldeutig: Lesen lassen. Das kann ja heißen, ach, ich gebe es auf, ich lasse es bleiben, ich gebe es dran, ich lasse es einfach, ich lasse das Lesen sein. Oder ich lasse es mir vorlesen. Ich delegiere es, ich tue es nicht mehr selber. Ich source es gewissermaßen out. Wir wollen darüber sprechen, denn ob Iglo oder PISA, jede neue Bildungsstudie, sie zeigt uns, Lesekompetenz, sie nimmt zunehmend ab. Jeder vierte Viertklässler, das haben wir jetzt schon oft gehört und gelesen, kann in Deutschland nur unzureichend lesen. Und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat ermittelt, dass der Umsatz mit jugendlichen Buchkäufern um ein Drittel eingebrochen sei. Also, verlieren wir die Lust am Buch, wollen wir in diesem SWR Kulturforum fragen. Wird anders gelesen? Wird anderes gelesen? Und wie lassen sich vielleicht Leselust wieder erwerben? Und was hat das alles mit technischem Wandel zu tun? Ich möchte darüber sprechen mit Frau Dr. Cornelia Rosebruck, emeritierte Professorin für Lesedidaktik an der Frankfurter Goethe-Universität. Und bei uns ist auch Dr. Christoph Engemann. Er ist Medienwissenschaftler in Berlin und hat ein Buch geschrieben, Die Zukunft des Lesens. Und ich möchte aber zuerst Frau Dr. Simone Emich fragen, Leseforscherin und Professorin, Honorarprofessorin an der Johannes Gutenberg-Uni in Mainz für Publizistikwissenschaft, aber auch als empirische Bildungsforscherin tätig an der FU Berlin im Bereich Schulentwicklungsforschung. Ich muss nicht weit gucken, wenn ich so meine jüngste jugendliche Tochter angucke mit 14 Jahren, sonderlich lesebegeistert ist die nicht. Das war doch eigentlich immer schon eine Problemgruppe, Frau Emich, oder?
Ja, dass die Problemlage, die Sie beschrieben haben und die von vielen beschrieben wird, ist nicht neu. Wir haben Daten zu Kompetenzen, wir haben Daten zu Mediennutzung und zum Leseverhalten etwa seit der Jahrtausendwende. Und seither sehen wir einen schon schwankenden, aber nicht wesentlich geringeren Wert, auch damals schon Anteil von Kindern, von Jugendlichen, die nicht ausreichend lesen können. Die PISA-Studie, der PISA-Schock, daran erinnern wir uns sicherlich noch. Das wurde dann beantwortet, gesellschaftlich, politisch, mit ganz vielen Maßnahmen. Deshalb kamen da irgendwann auch mal 17% zustande. Aber der Ausgangswert war höher. Das heißt, wir haben hier keine wesentliche Veränderung, sondern eben wieder eine Verstärkung des Problems. Und wir haben aber auch seit dieser Zeit Daten dazu, dass ein beträchtlicher Teil von Kindern, das ist etwa die Hälfte, und von Jugendlichen etwa 2/3, nicht regelmäßig in gedruckten Büchern zum Vergnügen gelesen haben und bis heute lesen.
Frau Rosebruck, woran liegt das? Sie sind Lesedidaktikerin und haben sich viel damit beschäftigt. So ein Begriff wie Lesesozialisation, der ist, glaube ich, wichtig. Was kennzeichnet den?
Also kann natürlich jetzt keine einzige Ursache für die Leselust oder Leseunlust finden. Lesen ist über einen langen Prozess der Sozialisation, wie andere Sozialisationsprozesse auch, wird es angeeignet. Und da gibt es verschiedene Instanzen, die sehr wichtig dafür sind. Klar, die Familie, das wissen wir schon, sozioökonomische Status der Familie, aber auch weitere. Natürlich hat die Schule eine Bedeutung, die Peers haben eine Bedeutung und so weiter. Also es ist ein sehr langer Prozess, im Laufe dessen sich habituelles Lesen ausbilden kann, und wenn er nicht früh genug startet, nicht früh genug auf einen guten Weg kommt, dann kann das faktisch nicht mehr kompensiert werden, soweit wir sehen. Also die Schule kann es nicht wirklich kompensieren und andere Umstände auch nicht mehr.
Kommen wir noch darauf, hören wir ja im Moment ja viel, dass im Vorschulbereich eigentlich schon ist viel mehr getan werden muss, aber da kommen wir gleich noch drauf. Herr Engemann, ich finde in Ihrem Büchlein gleich am Anfang einen interessanten, ja ein bisschen paradoxen Satz. Sie schreiben, noch nie haben wir so viel geschrieben und gelesen wie jetzt, richtig?
Ja, also ich glaube, da verschiebt sich was, dass die Lesepraxen sozusagen ihre Medien wechseln. Wir sind es gewohnt, wenn wir vom Lesen sprechen, erstmal über Bücher oder Zeitungen, Zeitschriften, über gedruckte Medien zu sprechen. Der Computer, die Handys und andere Medien sind aber auch Textmedien. Und es gibt eine Praxis des Lesens, die darin stattfindet, zum Beispiel in Messengers, in E-Mails, teilweise auch in sozialen Medien, auf Webseiten, die nicht als Lesen wahrgenommen wird in diesem Sinne. Insofern gibt es, glaube ich, so eine Gleichzeitigkeit von einerseits einem abnehmenden Buchkonsum, einem abnehmenden Konsum gedruckter Medien und so eine Art stille Zunahme des Lesens in diesen digitalen Formaten. Die Frage ist dann aber, was für eine Lesekompetenz und Lesepraxis ist das? Und da, glaube ich, müsste man dann differenzieren.
Das gucken wir uns doch an. Aber wenn ich das zu Ende buchstabiere, was Sie sagen, würden Sie sagen, wir verlieren ja nicht die Lust am Lesen, sondern unsere These lautet erstmal am Buch. Umgekehrt, das Lesen hat sich, ja, wie soll ich sagen, ist ausgewandert, würden Sie zustimmen?
Ja, also das würde ich erstmal als Beobachtung so wahrnehmen. Und wenn man sich jetzt quasi anschaut, was die großen Plattformen machen, wo die sehr viel Geld investieren, dann ist das im weiteren Sinne so etwas wie Lesebeobachtung, Textverarbeitung und so weiter. Das heißt, Texte, die Menschen sehen, die lesen, und das sind häufig eben nur sehr kurze Texte auch, sind für die als Geschäftsmodell relevant oder für deren Geschäftsmodelle relevant. Und die unterhalten eine große Abteilung und eine große Maschinerie, die sich damit beschäftigt, was man mit diesen Buchstaben, mit diesen Texten machen kann.
Ein Punkt, der bei Ihnen auch wichtig ist, auf den kommen wir im Verlauf noch. Wir sind sogar in einem Zustand, wo das Lesen beobachtet wird und daraus wieder neue Schlüsse gezogen werden. Aber bleiben wir noch eine Sekunde bei dem Stichwort, Frau Roseborg. Wir haben es gerade schon angedeutet, literarische Vorschulalterkommunikation. Ich glaube, da werden Weichen gestellt, ne?
Ja, sicher. Also das wissen wir aber auch schon lange, also seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass der frühe Eingang in eine situationsabstrakte Sprache, wie es Bilderbücher haben, mit einem Erwachsenen, einem kompetenten anderen, ein geteilter Übergangsraum zwischen der eigenen Nahkultur, der Intimität der Familie und sozusagen der großen Welt, das wird ganz früh aufs Gleis gesetzt, so könnte man vielleicht sagen. Und da werden ganz viele elementare Fähigkeiten und vor allem eine motivationale Grundlage erworben, aber eben auch wirklich faktisch Fähigkeiten. Also wenn man schaut, wie viele Wörter ein Kind in einem bildungsbürgerlichen Haushalt und eins in einem eher unterschiedlichen Haushalt, bildungsfern, in der Woche hört und was das für Wörter sind. Also das sind gewaltige Unterschiede, auch welche Anforderungen an solche Kinder gestellt werden zum Verstehen von Sprache, von Texten.
Ich habe bei Ihnen einen schönen einfachen Satz gelesen. Kinder sind LustleserInnen. Wie macht man denen Lust?
Naja, das wird ihnen nicht gemacht, sondern sie haben sozusagen selber Lust, wenn sie mal entdeckt haben, dass Kinderliteratur, dass Bücher, dass literarische Texte wunscherfüllend sind und Kinderliteratur schon gerade, dann wollen sie natürlich mehr davon. Also das Lesen ist sozusagen ein sich selbst perpetuierender Prozess. Und wer viel liest, liest natürlich auch besser und liest. Die Kinderliteratur enthält sozusagen ein eigenes Curriculum des literarischen Verstehens. Also von diesen ersten ganz elementaren Büchlein für die ganz Kleinen, das ist ein Auto, das ist ein Ball, bis hin zu einem avancierten Adoleszenzroman für einen 17-Jährigen, sind ja unglaublich viele, wie soll ich sagen, Gestaltungsmittel, aber auch Wahrnehmungsweisen, Empfindungen, Empathiepotenziale und so weiter zu entdecken. Und all das hält der Literatur bereit in einem gestaffelten, ja, Curriculum, könnte man sagen, besser als unser schulisches Curriculum.
Frau Emich, wir kommen im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Ich weiß von Ihnen, dass Sie nichts von kulturkritischem Geraune halten. Irgendwie früher war alles besser und heute liest keiner mehr, sondern man muss sich das genau angucken. Aber dennoch, die Ausgangsdiagnose stimmt doch, dass ein Viertel der Viertklässler in Deutschland nicht richtig lesen können.
Ja, woran liegt das? Ja, nun, die Daten sprechen für etwas, was Frau Rosebrock auch schon angesprochen hat, nämlich die Rolle der Bildungsherkunft. Ja, dass der Faktor, der zumindest statistisch am meisten erklärt, ist die über formale Bildung gemessene Bildungshintergrund in den Familien. Und das ist natürlich ein Abstraktum, ja, dieser Bildungshintergrund. Aber was heißt das? In diesen Familien lesen Eltern selbst häufig nicht in gedruckten Büchern. Da gibt es weniger Zeitung, Zeitschrift. Das sind ja auch Lesemedien, die en passant einfach da sind. Ja, wir wissen auch, dass es in den Haushalten weniger gedruckte Bücher, das ist ja nicht das Einzige, aber eben etwas, was gerade in der ganz frühen Kindheit sehr prägend ist, dass da auch viel weniger Kinderbücher zum Beispiel präsent sind. Ja, also alleine die Selbstverständlichkeit in einem Haushalt, in dem ein Kind aufwächst, ob da Bücher sind, ob da gelesen wird, ob vorgelesen wird, ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
Bibliotheken und Zeitungen gibt.
Ne? Das, genau das beeinflusst ganz stark, ob ein Kind diesen Zugang auch ganz selbstverständlich und auch diese Lust, von der Sie gerade gesprochen haben, ja, dass das sich vermittelt ohne einen Druck der heißt dann, du musst jetzt aber.
Herr Ingemann, laufen wir gerade die ersten Minuten so ein bisschen in eine Falle, dass wir uns an die buchgestützte Lesen klammern? Sie haben zu Beginn, wie ich finde, sehr wichtigen Hinweis gesagt, die Lesepraxen wechseln die Medien. Da hat sich doch was massiv verändert.
Ja, also ich glaube, wenn man auch nochmal an den Anfang zurückgeht, an die Zahlen des Börsenvereins genannt haben. Ich glaube, wir müssen drei Dinge auseinanderhalten. Lesekompetenz, Lesepraxis und Buchkonsum. Und was man jetzt sieht, ist erstmal, dass weniger Menschen Bücher kaufen und das sozusagen über längere Zeiträume jetzt eine kontinuierlich abnehmende Entwicklung ist. Und ich will das gar nicht abwerten. Naja, es gibt bestimmte Gruppen, bei denen es wieder zunimmt, das ist klar. Aber insgesamt, wenn man das seit 2010 anschaut, sinkt, also schrumpft der Buchmarkt. Ich sehe da durchaus Probleme. Aber die Frage ist, und ich glaube, die dreht sich so ein bisschen unsere Diskussion. Und da muss ich auch sagen, ich habe da keine guten Antworten drauf, sondern mir geht es auch vielleicht erstmal darum, wie man diese Frage besser zuspitzt, wie diese drei Entwicklungen, also das Verhältnis zwischen Lesekompetenz, Lesepraxis und Buchkonsum zusammenhängen. Und was Lesepraxen und Lesekompetenz unter diesen digitalen Bedingungen heißen. Dazu kommt jetzt noch, dass ein Teil dieses Lesens quasi durch Hören ersetzt wird oder substituiert wird, augmentiert wird. Also die Leute, es gibt erstmal natürlich klassisch, was sehr viel genutzt wird, die Hörbücher, aber eben dann auch andere Formate wie Podcasts, YouTube-Videos und so weiter, in denen die Leute sich von einfachen bis komplexen Inhalten Dinge aneignen. Und wenn man jetzt sich ein bisschen löst von dem Blick aufs Lesen und über Sprache spricht, dann sind das beides Formate von Sprachkonsum. Also das Lesen ist ein Format und das ist ein spezifisches Format, mit dem man Sprache konsumiert, mit dem man sich versucht sozusagen Orientierung in der Welt zu verschaffen, Sinn aneignet, neue Fragen kennenlernen und so weiter. Das kann man aber auch auditiv machen. Das machen wir hier ja auch gerade im Radio miteinander. Und diese auditiven Formate haben enorm zugenommen. Und die stehen ja,
also empirisch, damit keiner sagt, wir würden Unsinn erzählen, die sogenannten Tony-Boxen, wer das nicht kennt, die sind in Buchhandlungen und so weiter. Ein irrsinniger Erfolgsschlager, 2013 auf den Markt gekommen, 2021 an die Börse gegangen, seit 3 Jahren auch mit ChatGPT, wer Kinder, Enkelkinder hat oder mal in der Bücherei war, das ist eine unglaubliche Revolution, die da stattgefunden hat. Und genau das tut, was Ingemann sagt, das Verschieben vom eigenen Lesen zum Vorlesen lassen, zum in den auditiven Bereich. Wenn Sie erlauben, die Frau Rosebrock hat eben so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, Herr Ingemann.
Naja, mit dem Kopf geschüttelt habe ich an dem Punkt, an dem es hieß, es werden immer weniger Bücher gekauft. Das ist vielleicht sozusagen, wenn man ganz großen Strich unter alle zieht, der Fall. Aber gerade
nicht von sich auf andere schließen, Frau Rosebrock.
Von Young Adult zum Beispiel, da war der Börsenverein noch vor 2 Jahren jubiliert, 73% Zuwachs und so weiter. Ne? Eine eigene Halle haben sie in Frankfurt gekriegt. Eine eigene Halle und die Kinderbücher sind, also die Kinderliteratur ist eigentlich seit Jahrzehnten immer noch der Bereich, der wächst. Die Erwachsenenliteratur.
Sie wissen, was ein Kinderbuch kostet, ne? So ein Bilderbuch ist kein billiger Spaß, ne?
Nichtsdestotrotz, es ist der wachsende Bereich in den letzten Dekaden gewesen. Also die Kinderbücher, es gibt immer noch Tanten und Mütter, die zu Weihnachten. Aber eigentlich ist das eine blöde Diskussion, wenn Sie sagen, es verlegt sich stärker aufs Hören. Das stimmt schon. Aber wenn man jetzt sozusagen eine diachrone Betrachtungsweise anlegt und schaut, wie eignen sich die Leute eigentlich an, einen komplexen schriftsprachlichen Text hörend zu verstehen, dann muss man zurückgucken und sagen, das funktioniert gegenwärtig in unserer Kultur immer noch sehr stark über die Sozialisation, die Literale, wo die sozusagen die literarische, der literarische Aspekt der Sozialisation eine ganz starke Bedeutung hat.
Der ist vorgängig, habe ich bei Ihnen mal so sinngemäß gelesen. Ja. Also vor dem digitalen Lesen, in Anführungszeichen, kommt das Deep Reading, also das verstehende, tiefe, intime, private Lesen.
Ja, das ist jetzt eine Forderung und keine empirische Beschreibung, die Sie da machen. Ne? Also sozusagen, man müsste mit der Starwanger Declaration zum Beispiel, wenn man
vor
jetzt
einigen Jahren war das so eine Meta-Lesestudie.
Ja, wenn man jetzt mit denen sozusagen mitgeht, müsste man sagen, ja, also wenn Kinder das nicht aneignen, dass sie wirklich, sagen wir, Kinderbücher über 100 Seiten, die ja auch verschiedene Figuren haben, verschiedene Landschaften, Ereignisse, unausgesprochene Motive und so weiter, also wo relativ viel Reflexionsarbeit dabei ist und Reflexion auch trainiert wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen die mit konzeptueller Schriftsprachlichkeit gar nicht weiter. Dann, also wenn wir konzeptuell mündliche Texte nur noch hören und so weiter, dann verlieren wir schon sozusagen diese Form der Reflexion. der sprachlichen
Reflexion. Wir reden da ja nicht nur über Erwerb von der Technik, wir reden ja auch über demokratische Teilhabe und was nicht alles. Ne? Also das ist ja ein Emanzipationsinstrument und nicht nur einfach so ein Kulturgut, mit dem man angibt, wo man sagt, guck mal, ich habe den ganzen Josefs-Roman von Thomas Mann gelesen, was heute schon Germanisten nicht mehr tun, Frau Emich.
Ja, es ist zunächst mal ein Handwerkszeug, sage ich mal, ja, dass man Textstrukturen kennt. Also gerade wenn man das auditive Wahrnehmen von Text und von Sprache sieht, man wird diese Texte besser verstehen, wenn man vernünftig lesen kann. Ja, weil man einfach auch damit darauf trainiert ist, sage ich mal, daran gewöhnt ist, ganz selbstverständlich einen komplexeren Text auch wahrzunehmen. Das Auditive hat den klaren Nachteil, ganz häufig, dass ich mir das nicht nochmal zurückblättern kann oder zurückspulen kann. Ja, das kann ich mit der WhatsApp-Nachricht oder so, die kann ich mir 100-mal
und damit auch eine Merkfähigkeit nicht so auspräge wie vielleicht in vergangenen Zeiten.
Ja, also ich muss ja ganz anders verarbeiten. Ich muss verstehen, wie dieser Text aufgebaut ist, um am Ende zu wissen, was soll ich damit? Ja, und das ist bei einem Podcast natürlich was anderes als bei einem Text,
der aber mir... Aber hat Engelmann nicht an dem Punkt recht? Trägermedien sind schon wichtig, ne?
Ich glaube, wir umkreisen dieses Problemfeld gerade. Was sich gerade, also sozusagen, was wollen wir eigentlich beschreibbar machen? Und da gibt es verschiedene Dimensionen, die sich gleichzeitig ereignen und die auch erstmal schwer auseinander zu präparieren sind. Das eine ist die Frage, gibt es so etwas wie ein Primat des Lesens im Hinblick auf die Aneignung komplexer Sachverhalte und dann auch die Möglichkeit, sich zu diesen komplexen Sachverhalten zu verhalten, also Entscheidungen zu treffen, für sich selber, für andere und so weiter. Hat das intrinsische strukturelle Vorteile gegenüber auditiven Formaten? Das würde ich als Problem erstmal in den Raum stellen, als Frage. Ich bin da nicht sicher. Ich habe da zwar sozusagen meine eigene Präferenz und die ist ganz klar, und das kann ich den beiden Kolleginnen auch sagen, sozusagen beim Text, ne, bei Schriftmedien. Ob das für alle Menschen gilt und ob sich das unter dem gegenwärtigen Medienwandel dauerhaft so darstellt, das würde ich in Zweifel ziehen.
Sie weisen in Ihrem Büchlein auch zu Recht darauf hin, dass wir eine nicht geringe Rate an sogenannten gering literalisierten, früher sprach man von funktionalen Analphabeten, in der Gesellschaft haben. Die sind zwar auf einer Wortebene, kommen die mit, auf einer Satzebene wird es schwieriger, aber auch das nimmt zu, wo komplexe Texte, also jeder von uns kennt das, wenn man mal so ein Ämterschreiben kriegt, da muss man dann schon nachgucken, so bei so einem drei- und viergliedrigen Komposition. Frau Rosenbock ist bei uns für den Widerspruch zuständig.
Nein, da würde ich sagen, das ist aber natürlich auch, wie gesagt, sagen, historisch bedingt. Also in den 50er Jahren konnten sie als gering literalisierter Mensch einen Handwerksbetrieb anständig führen. Also wirklich, ich erinnere mich noch, sozusagen mein Vater hat solche Texte aufgehoben, solche Rechnungen von Handwerkern, die halt gering literalisiert waren. Und heute sind sie damit verratzt. Heute sind sie damit, wie soll ich sagen, ein Outcast. Das geht überhaupt nicht mehr. Ne? Unsere Welt wird viel komplizierter. Unsere gesellschaftliche Kommunikation miteinander wird sozusagen schriftsprachlicher. Und dann nochmal dieser Punkt, wenn wir im Handy scrollen und so weiter, da lesen wir Kurztexte. Also ich beobachte es bei mir selbst. Wenn ich am Bildschirm lesen soll, ich werde da nach einer halben Seite ungeduldig und guck mal, wie lang der Text eigentlich noch ist und so weiter.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Ablenkungserwartung und die Irritationsbereitschaft, die kennen Sie auch, ne?
Ja, natürlich. Und im Buch oder wenn ich lernen will, wenn ich einen Text wirklich verstehen will, mit dem Text arbeiten will, viele von uns kennen das auch, also kennen dieses Phänomen, ne, dass es ein Unterschied ist am Bild, um es allgemeiner zu sagen und mit der Leseforschung zu sagen, wenn ich ein komplexes Situationsmodell aufbauen will, Landschaften, Ereignissen, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit und so weiter, indirekt ausgedrücktes und so, und das über mehrere Tage vielleicht, zum Beispiel beim Roman, das muss jetzt nicht der Josefs-Roman sein, das reicht
das geht ja. Geht auch kleiner,
ja. Ne, dann ist das einfach sozusagen eine ganz komplexe innere Landschaft, die ich da habe und auf die ich mich konzentrieren muss oder der Leser, die Leserin sich konzentrieren muss. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, mit diesen kurzen, aufblitzenden 6 Sätzen, die ich habe, wenn ich durch Insta oder sonst wo durchscrolle.
Auch Signal, Snapchat, Telegram, Insta und so weiter, das verändert schon was, Herr Engelmann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, auf der einen Seite, das haben Sie jetzt auch gerade schon angesprochen, sind das ja, also zumindest die Messenger, zunächst einmal Textmedien. Wobei diese Sprachnachrichten, also ne, dass die Leute da reinsprechen, das aufnehmen, zunehmend Bedeutung haben. Mhm. Aber auch da wird Voicemail, genau. In Messengern wird auf jeden Fall sehr viel geschrieben und sehr viel gelesen. Das ist genau diese neuen Formate, von denen ich sagen würde, wenn man das in der Summe betrachtet, sie wahrscheinlich insgesamt eine Zunahme von Lesetätigkeit bedeuten im Vergleich sozusagen bei historisch früheren Zeiten.
Das ist doch eine interessante Paradoxie, was er gerade sagt.
Ja? Das ist genau, aber ne, dann auf der anderen Seite, was haben wir da? Da haben wir nämlich genau nicht diese komplexen Sachverhalte, wie wir das gerade gehört haben. Ne, Vorgriffe, Rückgriffe und so weiter, zeitlich komplex aufeinander aufbauende Konstruktionen, die aber linearisiert werden müssen im Text, sondern das sind ja momenthafte Turn-Taking-Prozesse, die sehr viel näher an mündlicher Kommunikation auf der anderen Seite sind. Da werden selten längere Texte geschrieben. Also ich mache sowas, das ist so ein Akademikerproblem, glaube ich. Und also Instagram, TikTok und Snapchat sind sicher erstmal bilddominiert. Es gibt aber zugleich eben die Komponente des Hörens, die meist vor der Macht des Bilds in den Hintergrund gerät. Und diese sozusagen auditive Komponente von diesen, also Shortform-Video oder Reels, die spielt, glaube ich, eine entscheidende Rolle auch beim Konsum dieser Sachen. Weil die Narrativierung, die da stattfindet oder Kommentierung für die Sinngebung in dem Konsum dieser Dinge eine Rolle spielt. Der entscheidende Punkt jetzt aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive ist, dass im Maschinenhintergrund der Plattform das gesprochene Wort und das geschriebene Wort mehr oder weniger dasselbe sind. Das kann gleichzeitig sozusagen gleich verarbeitet werden und genutzt werden, um diese Feeds zu konstruieren, die die Leute dann in ihren, auf ihren Devices haben. Und da gibt es sozusagen, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend zu sehen, eine neuartige Entwicklung, dass dieser Unterschied zwischen mündlicher Rede und Schrift für die Plattform eingeebnet wurde. Und das verändert die Art und Weise, wie wir mit Sprache umgehen, weil wir in unserem Umgang mit Sprache diese Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich eigentlich immer voraussetzen.
Und das führt eben zum Erfolg von sowas wie ChatGPT oder anderes, oder wer Kinder oder Enkelkinder hat, weiß, dass die gerne in Siri, Alexa, erklär mir die Schwerkraft oder sowas, ne?
Na, ChatGPT, also das ist natürlich interessant, weil es gibt die gegenläufige Entwicklung. Ich habe im Vorlauf der Sendung hier Claude, also einen anderen KI-Chatbot, gefragt, wie viele Wörter lese ich hier in der Woche im Rahmen meiner Arbeit, Claude? Zwischen 30 und 100.000. Ja, also das sind irgendwie sowas wie 2 bis 3 Bücher in der Woche. Und das sind nicht die Texte, die ich da generiere, sondern die Prompts, die ich da teilweise habe, die sind sehr lang. Also ich habe neulich einen Text geschrieben, der hat 5.800 Wörter. Die Prompts, um diesen Text zu schreiben, hatte 4.000 Wörter. Das heißt, das Ding erstmal zu produzieren, braucht fast so viel wie der Text, der da rauskommt. Was ich sagen will, es gibt also auch an der Stelle nochmal ein neues Phänomen, wo wieder ein schriftliches Medium aufgetreten ist, von großer Mächtigkeit, mit einer enormen Bindung. Ne? Die Leute schreiben da ständig was rein und lesen das auch. Wie soll man sagen, enormen quasi Rückbindung an das geschriebene Wort, wenn man so will. Das heißt, diese Entwicklung von einerseits Zunahme von Audioformaten, mündlicher Rede, und andererseits Verschiebung von Umgang mit Texten, die laufen gleichzeitig ab, mit noch nicht ganz klar am Ausgang. Und was Sie gerade angesprochen haben, Siri und so weiter, diese Sprachschnittstellen, die sind natürlich ganz wichtig. OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, entwickelt auch aktiv an so einem Smart Speaker, mit dem man dann eben mit ChatGPT mündlich kommunizieren kann. Ob das dann kommerziell funktioniert und die Erwartungen erfüllt, die daran gestellt werden, das werden wir sehen. Ne? Und Sie haben die Tonybox angesprochen, die haben ja auch ein Geschäftsvereinbarung mit ChatGPT gemacht, vor 3 Jahren schon. Da ist eigentlich nichts mehr rausgekommen, muss man auch sehen.
Aber das führt doch, Herr Engemann, wenn ich Sie recht verstehe, zu dem, was Sie, glaube ich, die Ausweitung oder die Expansion der Beobachtung des Lesens nennen. Ne? Also die Texte, die wir generieren, gehen wieder ein in irgendwelche Sachen. Dafür muss ich aber doch erstmal primär gut literalisiert sein. Also ich bin jetzt mal naiv, Frau Roseborg, und gucke Sie an. Ganz am Anfang muss doch sowas stehen wie Lesekompetenz zu erwerben und ein Schlüsselbegriff bei Ihnen, sowas auch wie Leseflüssigkeit überhaupt mal zu trainieren. Ist nämlich gar nicht so einfach, ne?
Ja, naja, ob es nicht einfach ist, weiß ich nicht, aber es muss jedenfalls geübt werden, weil es um die Automatisierung und automatisierte Erkennen von Wörtern geht, sodass das Lesen eben mühelos wird. Also das Dechiffrieren, das Aufnehmen von Wörtern muss mühelos werden. Das ist ja der Job der Grundschule.
Was ist dazu erforderlich? Ja, genau.
Also wie bei allem Üben geht es um intelligentes Wiederholen dabei. Also die Kinder müssen mit Aufmerksamkeit sozusagen auf den Wort, und das ist in der Regel für die meisten Kinder wenn die im September eingeschult werden, sind die an Weihnachten, können die Daddy das, Mama, Papa umhalt und so weiter. Also so sehr einfache Wörter, die erkennen sie schon automatisiert. Die müssen diese Strategie sich aneignen. Also neben den Strategien, dass sie Buchstaben und Laute zuordnen, das ist sozusagen so eine Anfängerstrategie, mit der man Wörter dann so einigermaßen entziffern kann, müssen sie dazu übergehen, die sogenannte orthografische Strategie zu erlernen. Also Wörter sozusagen auf einen Blick und dann schließlich auch Wortgruppen auf einen Blick zu erfassen. Das ist ein Prozess, der sich bis ins 17. Lebensjahr noch optimieren lässt. Und der, wo
die Geschwindigkeit. Aber wenn das so ist, Frau Roseburg, dann ist doch eigentlich die politische Konsequenz, Frau Emich, verdammt nochmal, dass man im Vorschulalter das schon verstetigt und in den Schulen auch. Also dieses berühmte Leseband, was in Hamburg angefangen hat, was andere Bundesländer auch benutzen. Ich weiß gar nicht, wieso das noch keine Pflicht ist. Jeden Tag 20 Minuten lesen, das hat doch Effekte, oder?
Also so wie es der Geiberger durchgeführt hat, hatte das gute Effekte, ja. Das war schon sehr schön.
Da in Hamburg, einer Ihrer Kollegen und Mitarbeiter, der das in Hamburg
Das war schon sehr schön. Und die Länder übernehmen es ja auch. Aber wie das so ist in der Administration, dann sagen sie auch 5 Tage die Woche ist ja viel, machen wir 3 Tage und dann jedes Kind individuell was zuordnen. Das ist ja aufwendig. Machen wir doch ein bisschen Vorlesen für alle und so weiter. Und dann, das ist der Grund, warum sozusagen Sachen, die in der Forschung funktionieren, wenn man wirklich kontrollierte Verläufe hat und dann ist die Bildungsadministration und die Schulleitung und so weiter und dann machen sie was anderes als das, was man macht und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Das ist,
Frau Emich, hat Sie recht, ja? Leseflüssigkeit trainieren, ist das der Königsweg?
Ja, definitiv. Lesen in allen Kontexten auch vor allem erfahrbar zu machen.
Was heißt das?
Ja, und beim Leseband haben wir es ja auch mit einer Strategie zu tun, die zum Beispiel verschiedene Fächer einbezieht. Ja, die also das Lesen nicht nur im Deutschunterricht oder im Sprachunterricht nutzt, sondern auch in der Mathematik, in der Musik, im Sport, wo auch immer. Ja, dass auch hier verankert wird im Bewusstsein, Lesen muss ich überall können, ja, und es ist etwas, was mir auch in allen Lebenslagen und Situationen begegnet, ja, auch im Alltag, ja, nicht nur in der Schule.
Aber vielleicht sollte man bei aller Wichtigkeit der Leseflüssigkeit doch nochmal sagen, es ist eine Teilfertigkeit, es ist eine Voraussetzung. Ja. Leseverstehen ist was anderes als flüssig lesen. Man kann sich sozusagen, man kann trainieren, dass man Lateinisch flüssig liest, ohne ein Wort auch nur davon zu verstehen. Ne? Das geht.
Genau, das Blöffen kann man auch trainieren. Wir sprechen in diesem SWR-Kulturforum über Lesen lassen. Die Frage, verlieren wir die Lust am Buch? Zuletzt hat Cornelia Roseburg gesprochen, Lesedidaktikerin von der Goethe-Uni in Frankfurt. Bei uns ist Simone Emich, Leseforscherin, und auch Christoph Engemann, Medienwissenschaftler aus Berlin. Stimmt denn bis hierhin so weit, Herr Engemann, würden Sie zustimmen, auch meine Gäste am Tisch gefragt, dass wir so eine Art, ja, ich nenne es mal etwas aufgeblasen, Autoritätsverfall des gedruckten Buches erleben und das verschoben wird hin zu anderen, Herr Engemann, was würden Sie sagen?
Also ich glaube, es gibt einen Konflikt an der Stelle. Also ich glaube, auf der einen Seite gibt es wahrscheinlich eine Entwicklung einer Zunahme der Autorität des geschriebenen Wortes, nämlich da, wo wirklich komplexere Sachverhalte erstmal geordnet werden müssen, strukturiert und irgendeine Entscheidung zugeführt werden müssen. Das passiert in Sprache und vielleicht an einem Ort, wo man erstmal nicht direkt hinguckt, wenn man über Lesen und Schreiben nachdenkt, der aber ganz, ganz zentral für unsere Gesellschaften ist. Und das sind Verwaltungen, Bürokratien. Wurden gerade schon angesprochen, was die alles falsch machen. Unsere Gesellschaften beruhen darauf, dass wir einerseits durch Recht und andererseits dann durch die ausführenden Organe, die Verwaltung, unser Miteinander organisieren. Und das Recht ist sozusagen die schriftliche Niederlegung der kollektiv verbindlichen Regeln, wie wir etwas machen, wie unterrichten wir Kinder, wie führen wir die ins Lesen ein beispielsweise. Und das, glaube ich, ist nicht in Gefahr, so schnell zu verschwinden durch diese neuen Medien. Im Gegenteil, das hat eine ganz entscheidende Bedeutung.
Ich würde doch eher denken, dass das Buch an Autorität gewinnt.
Ja,
also es gibt gerade die Menschen, die schlecht lesen, sozusagen in der Hauptschule, die Schüler und Schülerinnen, wir haben also vor 20 Jahren schon mal eine größere Hauptschulstudie zum Lesen gemacht, die glauben, Lesen ist nichts für mich. Das gehört nicht zu mir. Ne? Die Leute, die lesen, die sind beim Einatmen Goethe und beim Ausatmen Schiller, so ungefähr. Das ist, und das kann ich gar nicht. Ich sehe diese Bücher, ich verstehe sie nicht so. Und ich glaube, das verbreitet sich auch durchaus. Und das ist natürlich fast schon hinderlich wieder.
Ja. Ich sehe das als eine Bedrohung an, dass sozusagen da auch so eine Art habitueller Abstand irgendwie, sagen wir mal, genommen wird. Zu dieser Autoritätsfrage, also ich glaube auch einerseits sozusagen, es gibt eine Zunahme der Bedeutung von Schrift und von Büchern und andererseits gibt es aber auch, und das meine ich mit dem Konflikt, eine dauerhafte Infragestellung davon. Und wenn ich das mal auf eine politische Ebene heben darf, ich lese so jemanden, und jetzt benutze ich das Wort lesen, wie Donald Trump, als jemanden, der die schriftliche Verfasstheit unserer Gesellschaften in Frage stellt und die herausfordert. Und dessen Performance in Online-Medien, in Videos und so weiter, ist eine der Mündlichkeit, ist eine sozusagen der mündlichen Entscheidung des Dezisionismus, ich will das so und so, wir machen das jetzt, die dann ja permanent wieder vor Gericht, also vor das Wort gebracht wird, wo er meist verliert. Das muss man ja auch sehen. Ne? Und da sind zwei sozusagen Systeme, wie man sich politisch organisieren will. Also möchte man das sozusagen mündlich performativ machen oder möchte man das schriftlich verfasst machen, miteinander in Konflikt. Und ich verstehe diese Magerbewegung und Trump als so eine Art Rütteln an der Macht der Sprache. Und die funktioniert deswegen unter anderem so gut, weil so Leute wie Trump und Vance und so sich darüber bewusst sind, dass ihre mündlichen Performanzen in diesen Online-Medien gut ausspielbar sind. Ne? Da kann man dann mimifizieren.
Also als Widerstand gegen schriftlich niedergelegte Verfassung gegen solche Dokumente und Konstitutionalismus. Ja. Frau Emich, hat denn der Gogolz, der Vorsteher vom Börsenverein, recht, wenn er sagt, jahrzehntelange Versäumnisse in der Bildungspolitik haben zu einer Verschlechterung der Lesekompetenz geführt?
Nun, diese Verschlechterung ist ja eine Konstante eigentlich. Ja, das, was wir haben an Daten, beginnt 2000 und seither haben wir mit Auf und Ab haben wir einen ähnlichen Befund. Was wir damals nach PISA 2000 gesehen haben, dass plötzliche Anstrengungen, die ja unternommen worden sind in dieser ersten Phase, dass da bei der nächsten Messung die Werte anders waren. Ja, also man kann schon erwarten, wenn man systematisch das Lesen fördert und das nicht nur in der Schule, sondern von Anfang an und auch im außerschulischen Bereich, dann wird man erwarten können, dass man da auch Effekte sehen wird. Aber wir hatten jetzt ja auch zwischendrin durch die, also das, was während der Zeit der Pandemie passiert ist, auch wieder Bedingungen, die dazu geführt haben, dass Einflüsse aus dem Umfeld der Kinder stärker sich wieder durchsetzen konnten, dass wir hier auch wieder sehen, wenn diese Systematik unterbrochen wird, dann passiert da auch wieder nichts. Ne?
Also wir haben in allen deutschsprachigen Ländern eigentlich eine glockenförmige Entwicklung, so von PISA 2000 angefangen, dann so ein Anstieg bis in die 2015er Jahre und dann geht es sozusagen sanft wieder bergab. Das ist so ein bisschen variiert, ein bisschen, aber im Prinzip ist es so. 2015 war nun zufälligerweise auch die Deckung mit Smartphones bei den Jugendlichen erreicht. Also natürlich kann man da keine Kausalität so ohne weiteres konstruieren. Aber ich würde schon denken, um auf Ihre Frage nochmal, Eingangsfrage zurückzukommen, wenn wir nicht didaktisch gehandelt hätten und in den Schulen auch wirklich massiv das Lesen gefördert hätten, dann sähe die ganze Chose noch sehr viel schlimmer aus. Also da ist tatsächlich sehr viel passiert, vielleicht nicht alles immer glücklich und alles gut und so weiter, aber es ist viel passiert und es gibt heute überhaupt kein noch so Unterschicht Elternpaar, was nicht glaubt, dass Lesen absolut wichtig ist und dass man die Kinder dazu zwingen muss, dass
sie lesen. Weil es mit dem Versprechen auf soziale Mobilität verknüpft ist.
Ja, auch.
Herr Engemann, stehen wir aber nicht doch an so einem Punkt, Sie sind für den Blick in die Glaskugel zuständig, an diesem Wendepunkt unser Gespräch hat ja den Titel Lesen lassen, auf der einen Seite also das Apokalyptische, das bleiben lassen, enttäuscht sein, keinen Erfolg haben und denken, das ist nichts für mich, vielleicht die Gründe mögen ja vielfältig sein und der andere eben, dass man sich die Dinge vorlesen lässt, zunehmen. Das ist doch eine Entwicklung, die durch die technische Entwicklung begünstigt wird. Oder nicht?
Ja, also ich glaube, das kann man so sagen. Die Frage ist dann immer wieder, was heißt das? Also es gibt diese merkwürdig gegenläufige Bewegung, dass Menschen möglicherweise weniger lange Texte lesen, kann man glaube ich erstmal so sagen. Wobei das auch sich milieuspezifisch wahrscheinlich sehr stark unterscheidet. Und zugleich Maschinen mehr Texte lesen als sie je zuvor. Und KI, wir hatten es eben schon angesprochen, auf ein historisch Beispielsniveau liest. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das eine Krise des Lesens oder ist das eine Neuverteilung des Lesens zwischen Menschen und Maschinen? Daraus folgt dann die Frage, an welcher Stelle können und müssen wir darauf achten, dass Menschen lesen. Ja, also, dass wir natürlich Kinder zum Lesen bringen, aber welche gesellschaftlichen Bereiche sollen bewusst leseförmig gehalten werden? Welche Qualitäten hat Lesen im Vergleich zu anderen Umgangsformen mit der Sprache, die man in Frage stellt oder die kritisch werden, wenn man diesen Prozess einfach geschehen lässt?
Ich glaube, Frau Roseburg müsste eigentlich eine einfache Antwort darauf haben. Ne? Das ist ein wesentlicher Teil zur individuellen Emanzipation. Ne?
Ja, zur Persönlichkeitsbildung. Die Schulleistungsstudien gucken natürlich nur auf Sachtexte. Das finde ich auch relativ schade, sozusagen, obwohl es natürlich also auch wichtige Daten sind, die daherkommen, das ist klar. Aber die pädagogische Psychologie hat kein Bewusstsein für Literatur und für die Bedeutung von Literatur. Das ist, wenn man sozusagen auf die Verläufe guckt, wie entwickeln sich gute Leser, wie entwickeln sich schlechte Leser, Leserinnen und so, dann sieht man, dass die Kinderliteratur, also dezidiert literarische, narrative Erzähltexte, längere Erzähltexte von 100 Seiten mehr, dass die eine enorme Bedeutung haben für diesen Kompetenzerwerb.
Mhm. Frau Emich nickt mit dem Kopf, daraus ist doch eigentlich nur, ich habe einen Text der Vorsitzenden der Bücherfrauen, Yvonne de Andrés, die hat in Politik und Kultur, das ist eine kulturpolitische Zeitschrift, geschrieben, das ist die eigentliche Herausforderung, die ist politischer Natur. Also sowas zu verankern, verdammt nochmal, in Schulplänen oder auch in Vorschule und auch die Kitas entsprechend auszurüsten, auszustatten, auch mit Personal. Ich glaube, da ist ein wichtiger Weiche, ne, oder?
Ja, es geht auch um eine Bewusstseinsbildung, nicht nur um etwas vorzuschreiben oder es zu verankern, sondern auch klarzumachen, dass Lesen nicht nur in Bildungsinstitutionen erworben wird, ja, sondern dass vor allem der familiäre Bereich hier eine entscheidende Rolle spielt, ohne dass ich Eltern dazu zwingen muss, aber dass es ganz natürliche Dinge gibt, die Eltern mit ihren Kindern tun, ihnen Sprachanregung zu geben, mit ihnen Bilder zu betrachten und Geschichten dazu zu erzählen, dass man hier Motivation schafft, dass Eltern das tun, ohne dass sie sich überfordert fühlen mit etwas, das wir häufig so ein bisschen auf den Sockel stellen. Das sehen wir gerade, wenn man in den Bereich des Vorlesens schaut. Eltern, die nicht vorlesen, tun es manchmal nicht, weil sie denken, sie können es gar nicht so gut. Sie müssten Schauspielern, sie müssten besonders gut lesen können. Und das ist Unsinn. Aber es sind Anforderungen, die sie an sich gestellt sehen, die ja auch irgendwo herkommen aus dem gesellschaftlichen Raum, die bestimmte, ja fast normativ Lesen und Vorlesen ihnen erscheinen lassen.
Das ist eine Form der Wertschätzung. Ne? Also ist es ein Zeitgeschenk? Da kann man Frau Emich doch nur zustimmen,
oder? Ja, unbedingt. Also wenn Eltern gar kein Verhältnis zum Buch haben, dann ist es eben auch oft so. Also Sie haben gesagt, es ist Unsinn, dass die schlechter vorlesen. Natürlich lesen sie schon schlecht vor, wenn sie selber kein Verhältnis eingehen zu der Geschichte, wenn sie nicht lachen und weinen oder die Stirn runzeln oder eine Frage stellen oder wie auch immer. Also all ihre Reaktionen auf so einen Text dem Kind anbieten als Übernahme von Sinnpotenzialen. Wenn sie das nicht können, sondern wenn sie sozusagen so Wort hinter Wort klemmen, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Also es gibt da Studien, die, das tut einem richtig in der Seele weh, wenn das Kind eine Frage stellt und die Mutter sagt, jetzt sei doch mal ruhig, jetzt hör doch hier zu. Also die Schulförmigkeit, die Unterrichtsförmigkeit in die Vorlesesituation implementiert, statt das eigene, ja, Glück oder das eigene Vergnügen an solchen Geschichten, an ihrer Buntheit und Schönheit und also mit dem Kind zu zeigen auch und wahrzunehmen, was das Kind selber dazu produziert.
Herr Engelmann, wir sprechen in einem geschützten Raum, in einem Studio miteinander. Wir müssen uns nicht anstrengen, können ganz wenig Stimme geben und werden gut verstanden. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Es gibt, glaube ich, einen blinden Fleck in unserer Diskussion, der mir immer wieder auffällt. Ich weiß, wovon ich rede. Eins meiner Kinder ist in so einer Containerschule auf dem Schulhof groß geworden, weil die Schule umgebaut wurde. Mhm. Schulen sind verdammt nochmal zu laut. Das sind keine gepflegten akustischen Räume. Ist das ein Punkt, den wir bisher so ein bisschen vergessen haben? Also das ganzen Phänomenbereich Stimme, Technik, Übertragung, Lautstärke, Zuhören. Herr Engelmann, das ist doch auch ein wichtiger Bereich, oder?
Ich glaube, wir sind ja, Sie haben es gerade gesagt, wir sind hier im Radio. Es gibt eine große Debatte und Forschung natürlich über die Art und Weise, wie man Stimmen aufzeichnet, überträgt und wie Stimmen wirken. Und wir sind hier im öffentlichen Rundfunk, eine Institution, die nach den Erfahrungen des Dritten Reichs gegründet worden ist und die wesentlich geprägt wurde in ihrem eigenen Selbstverständnis, in ihrer Kultur, in ihrer Auseinandersetzung, in Reflexivmachen von dem, was Radio ist und was die Stimme ist, die über den Äther geht, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung der Macht des Radios im Dritten Reichs. Und die Hörspielkultur, die Nachkriegshörspielkultur, auch die Kultur, wie man Sprecherstimmen inszeniert, was man von denen erwartet.
Ja, dass das nicht klingt wie auf dem Kasernenhof.
Ganz genau. Das sind alles Dinge, über die man sich sozusagen intensiv über lange Jahre hinweg auch in großen Debatten Gedanken gemacht hat. Und was ich sagen würde mit diesem Aufstieg dieser neuen auditiven Medien, deren Hintergrund ja eben, das habe ich vorhin mal gesagt, diese sozusagen Gleichsetzung von Text und mündlicher Rede für die Plattform ist, die dann eben die mündliche Rede genauso gut auffindbar machen können, wie wir das früher nur mit Texten machen konnten und deswegen uns damit so gut versorgen können, dass wir ständig Videos und Podcasts kriegen, die uns möglicherweise interessieren, zumindest denkt die Plattform das. Das heißt, wir haben eine neue Kultur, wir haben neue Kulturtechniken des Sprechens und des Hörens und wir werden uns quasi ihrer Machteffekte und auch ihrer Bildungseffekte und ihrer sozusagen kulturellen Bedeutung gerade erst bewusst. Und einen ähnlichen reflexiven Prozess, wie wir den möglicherweise in der Nachkriegszeit hatten, neuerliche Auseinandersetzung mit dieser Frage, Sie haben das eben angesprochen, was ist eigentlich Hören, unter welchen Bedingungen hört man wie, was ist eine auktoriale Stimme, wie kann aber auch mündliche oder auditive Kritik aussehen. Eine solche Debatte brauchen wir, glaube ich, und die brauchen wir nicht sozusagen als Ersatz oder statt der Auseinandersetzung über die Frage des Lesens, sondern zusätzlich. Es sind sozusagen beides Formate des Umgangs mit Sprache. Sprache ist nun mal die Art und Weise, wie wir uns zur Welt, uns selbst verhalten. KI ist etwas, das dieses Element Sprache radikal neu konfiguriert und deswegen sozusagen neue Reflexionsformen notwendig auf allen Ebenen macht, was Text angeht und was Sprechen angeht.
Was lernen wir daraus, Frau Emich? Vorlesen ist eine ganz wichtige Sache?
Vorlesen ist eine ganz wichtige Sache, weil es von Anfang an Sprache vermittelt, weil es Lesemedien erfahrbar macht, weil es aber auch ganz viel prägt. Wir haben vorhin schon gehört, Persönlichkeitsbildung, Empathie zu fördern, weil man sich in die Figuren hineinversetzt, weil man auch Dinge kennenlernt, die über das hinausgehen, was man als Kind schon selbst erfahren kann. Also ein ganz großer Schlüssel eigentlich für die frühe Lesesozialisation.
Und Flüssigkeit trainieren, habe ich von Frau Rosebock gelernt, ist wichtig, muss man einfach üben.
Macht die Schule, muss man einfach üben, also wird schon, aber wir haben auch Kinder, also die Flüssigkeit ist natürlich wichtig. Man muss sich das so vorstellen, dass sozusagen der Anfang eines Satzes noch im Bewusstsein sein muss, wenn ich am Ende des Satzes, also im Arbeitsgedächtnis sein muss, wenn ich am Ende des Satzes angelangt bin. Und das muss man für Thomas Mann ein bisschen trainieren, aber für die Sätze, die jetzt Grundschüler sozusagen lesen, wenn die Wort für Wort ganz langsam lesen, dann haben sie eben den Anfang, der ist ihnen aus dem Arbeitsgedächtnis gerutscht, bis sie am Ende da sind. Also müssen sie eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Das hat nichts mit Speedreading zu tun. Es muss eine gewisse sozusagen Betriebsgeschwindigkeit muss da sein. Und dann ist sozusagen, wenn dann die Buchstaben, also die Worte, Wörter und Wortgruppen auch wirklich automatisiert erkannt werden, dann sind die kognitiven Ressourcen überhaupt da, um Inferenzen zu bilden, also um Zusammenhänge herzustellen, die vielleicht nicht explizit genannt sind oder so. Also dann wird es überhaupt möglich, während des Lesens mentale Modelle, sagen wir, dazu auszubilden, also dessen, was, also das, was geschrieben ist, umzusetzen in, jetzt Anführungsstriche, den Film im Kopf. Es ist nicht nur ein Film, weil er natürlich Vorzeitigkeit kennt und alles Mögliche, auch signative Momente, aber sozusagen um das, was wir im Kopf haben, was auch eine analoge,
gerade bei Literatur. So was wie Ausdauer und Geduld haben, ne? Das trainiert man ja dann. Das
ist zum Beispiel auch, ja.
Ich glaube, Herr Engelmann hat uns das nahegebracht durch die verschiedenen Trägermedien, auch sowas wie Lesesouveränität, ne? Zu wissen, mit welchem Medium habe ich es da zu tun, ne? Ist das, der Bildschirm hat gewisse Überlegenheiten, er hat auch gewisse Unterlegenheiten, man muss wissen, was man wofür einsetzt. Also eine Reflexion über das technische Medium, die muss schon auch noch dazu kommen, Herr Engelmann, ne?
Ja, davon würde ich jetzt als Medienwissenschaftler immer erstmal ausgehen. Da ist ja quasi die Grundüberzeugung, dass es sowas wie Medienspezifizität gibt. Also Unterschiede existieren, ob ich jetzt etwas auf dem Bildschirm lese oder meinetwegen in einem Buch. Das Buch zum Beispiel für mich, und ich spreche jetzt dezidiert von mir, hat eine andere räumliche Orientierungsmöglichkeit des Textes. Ich finde da Sachen einfacher wieder als jetzt in einem PDF. Wie das empirisch aussieht, ist dann nochmal eine andere Frage. Da bin ich auch ehrlich gesagt tatsächlich nicht gut informiert auf dem derzeitigen Stand, was die Unterschiede zwischen Online-Lesen oder digitalem Lesen auf Tablets und so weiter und in Büchern angeht. Aber das wissen meine Kolleginnen sicherlich besser.
Auch heute noch können 25% der 15-Jährigen nicht sinnerfassend lesen. Für eine Kulturnation wie Deutschland ist das ein Skandal. Erste Güte hat die Lesedidaktikerin Sabine Anselm vor kurzem noch in der Süddeutschen Zeitung im Interview gesagt. Lesen lassen? Verlieren wir die Lust am Buch? Ein SWR-Kulturforum zuletzt hat gesprochen. Christoph Engelmann, Medienwissenschaftler aus Berlin. Bei uns im Studio waren auch Frau Professor Dr. Cornelia Rosebrock, emeritierte Professorin für Lesedidaktik an der Frankfurter Goethe-Uni und nicht zuletzt Frau Professor Dr. Simone Emich, Leseforscherin aus Mainz. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.